Ja, ich bin auch froh, dass ich über Xuanzang reden kann. Zugleich, als ich mich in den letzten Tagen mehr mit seinem Leben und auch versuchsweise mit seinem Denken beschäftigte, war ich auch immer schockierter oder fühlte mich immer unfähiger, über ihn zu reden. Froh bin ich darum, heute insbesondere über ihn reden zu können, weil er ein großer Reisender ist. Ich weiß nicht, wie weit das von hinten erkennbar ist. Hier auf der Karte, die da hängt, ist ein langer Weg gezeichnet, den er gereist ist, von China nach Indien, um dort bestimmte Probleme zu klären. Und wenn ich heute über ihn spreche, werde ich, denke ich, vor allen Dingen über ihn als den Reisenden sprechen und sehr, sehr wenig über sein Denken. Ich habe versucht, einiges von dem oder ein paar Dinge von dem, was er geschrieben hat, auch in den letzten Tagen, wirklich nur in den letzten Tagen zu lesen und merkte immer wieder, ich verstehe kein Wort. Und darum versuche ich das lieber zu lassen von vornherein, um nicht eher Missverständnisse zu verbreiten. Xuanzang, so eine Art ihn auszusprechen, ich glaube, er wird je nach chinesischem Dialekt sehr unterschiedlich ausgesprochen. Ich nehme an, deine Art gibt es auch. Xuanzang gilt als eine der ganz großen Gestalten der frühen Tang-Zeit. Das heißt, das 7. Jahrhundert in China. China wächst gerade wieder zusammen zu einem Land, zu einer Nation, nach einer Zeit von 400-500 Jahren heftigen, wirren Kriegen und immer wieder wechselnden Reichen mit wechselnden Hauptstädten. Und in dieser Zeit, wo das Land zusammenwächst, oder man könnte auch sagen, unter Gewalt geeinigt wird. Das ist, in China hängt das oft eng miteinander zusammen. In dieser Zeit lebt ein sehr bedeutender chinesischer Kaiser namens Taizong. Und am gleichen Ort, oder teilweise am gleichen Ort, in der gleichen Gegend, zur gleichen Zeit, ein sehr, sehr bedeutender Gelehrter. Nicht nur Gelehrter, ein Abenteurer könnte man auch sagen, ein großer Reisender, ein großer Denker, Xuanzang. Und die beiden begegnen einander auf verschiedene Weise, werden Freunde in den späteren Phasen ihres Lebens und, denke ich, haben, ohne dass ihnen das so bewusst war, ohne dass das hier ihre Absicht gewesen wäre, in mancher Hinsicht auch ihre wechselseitigen Unternehmen unterstützt, einander geholfen. Xuanzang wurde 602 geboren. Er bekam nicht gleich diesen Namen, sondern der Name Xuanzang ist sein Mönchsname. Er wurde 602 geboren in der Gegend von Luoyang, was eine der traditionellen Hauptstädte von China war, wechselnder Reiche auch. Und damit wuchs er auf in einer Umgebung, die sehr, sehr stark buddhistisch geprägt war. In Luoyang findet man heute noch große Anlagen, Höhlenanlagen, buddhistische Grotten mit sehr schönen Fresken und Figuren. Die Grotten ziehen sich über verschiedene Kilometer am Ufer eines Flusses entlang. In Luoyang war eines der ersten und wichtigsten chinesischen buddhistischen Klöster. Es hieß, dass zwei Mönche aus Indien dort hinkamen, zwei Mönche, die also für die Verbreitung des Buddhismus in China sehr, sehr wichtig gewesen waren, die dort in Luoyang ihren Tempel oder ihr Kloster gründeten, das zu einem sehr bedeutenden Ort wurde. Und in dieser Umgebung wächst Xuanzang auf, wird offenbar zunächst sehr stark im konfuzianischen Sinne erzogen, aber inspiriert von seinem Bruder, der etwas älter war, tritt er mit 13 Jahren in ein Kloster ein. Er hält die Novizenordination, also die Shramanera-Ordination in der chinesischen Fassung und beginnt schon zu dieser Zeit sehr, sehr intensiv zu studieren. Er scheint also jemand zu sein, der mit Begeisterung die buddhistischen Schriften, die Texte studiert, viele, viele Fragen hat und auch sehr früh erkennt, dass er besonders zu einer Schule der buddhistischen Tradition, die bei uns vorwiegend als Yogacara oder als Vijnanavada bekannt ist, sich ganz besonders hingezogen fühlt, ganz besonders davon angesprochen fühlt. Das ist eine Schule, die er besonders studieren möchte, ohne deshalb allerdings eine Breite der Perspektive zu verlieren oder aufzugeben. Er informiert sich auf die verschiedensten Weisen über die Tradition, die es in der buddhistischen Geschichte gibt, so wie sie bis dahin nach China gekommen sind. Und wie schon gesagt, er findet in China auch Lehrer der unterschiedlichsten Traditionen, so dass er tatsächlich eine Menge Anregungen bekommen kann und ein reiches Feld des Studiums vorfindet. Sehr früh, schon im Alter von 20, 22 Jahren, ist er offenbar berühmt als buddhistischer Gelehrter. Sehr früh wird ihm der Name, der Titel gewissermaßen von anderen Leuten als Meister des Gesetzes oder Meister des Dharma gegeben. Und schon den 20, 22, 25-Jährigen suchen die verschiedensten Gelehrten, chinesischen buddhistischen Gelehrten auf, um mit ihm zu diskutieren, um sein Erkenntnis, sein Wissen selber aufnehmen zu können. Nur die Zeiten sind politisch sehr, sehr unruhig. Für eine Weile lang geht Xuanzang nach Chengdu. Das ist ein Ort, der heute so etwas wie ein Ausgangsort für Leute ist, die nach Tibet reisen wollen. So Chengdu ist einer der Orte, von denen man nach Tibet kommen kann. Hier ist Luoyang, wo er geboren wurde. Und er wandert hierhin, weil es hier ein klein wenig ruhiger ist, studiert hier wieder, geht dann in das damalige Chang'an oder heutige Xi'an, die Hauptstadt des neuen Tang-Reiches, eine Stadt, die immer wieder auch in der chinesischen Geschichte Hauptstadt war und in den letzten Jahren oder zwei Jahrzehnten für viele Leute besonders dadurch berühmt geworden ist, dass es ganz in der Nähe diese Terrakotta-Armeen gibt, die irgendein chinesischer Herrscher halt mit ins Grab genommen hat, als einer der ersten, der erste große Herrscher, könnte man sagen, mit ins Grab genommen hat, um sich auch übers Leben hinaus zu feiern bzw. beschützen zu lassen. Und Xuanzang kehrt dahin zurück und das ist auch gleichzeitig die Hauptstadt des jungen Tang-Reiches. Und ja, er versucht seine Ausbildung fortzusetzen, stößt aber auf Schwierigkeiten. Er merkt, es gibt eine Reihe von Fragen und mir ist leider aus dem, was ich über Xuanzang lesen konnte, nicht klar geworden, welche Fragen das denn eigentlich sind. Es gibt eine Reihe von Fragen, die er einfach nicht klären kann. Ja, also in den Texten, die ich gelesen habe, wird es auch nicht gesagt, welche Fragen das sind, aber er merkt, er wird mit den unterschiedlichsten Lehrmeinungen konfrontiert und die Lehrer, die er trifft, können selber die Widersprüche, die offenbar darin enthalten sind, nicht aufklären. Niemand kann ihm weiterhelfen. Sein eigenes Denken reicht offenbar auch nicht ganz hin, um das zu tun. Also fasst er einen großen Entschluss, er will nach Indien gehen, um mit den Lehrern dort, um dort die geeigneten Lehrer zu treffen und diese Fragen zu klären. Also ersucht er um Erlaubnis, nach Indien zu gehen und die Erlaubnis wird ihm verweigert. Ja, damals, um China zu verlassen, das ist nicht so viel anders als heute, brauchte man kaiserliche Erlaubnis. Und die hat er nicht bekommen. Vermutlich vor allen Dingen deshalb nicht bekommen, das junge Tang-Reich ist noch sehr ungefestigt. In den Gebieten, durch die Xuanzang wandern würde, gab es feindliche Reiche. Und es wurde einfach für gefährlich gehalten, dass da jemand aus China rauskommt und möglicherweise, sei es Informationen weitergeben könnte oder was auch immer, die dem jungen Reich gefährlich werden könnte. Aber Xuanzang lässt es nicht so einfach mit sich machen, sondern er entscheidet sich, doch loszugehen. Und jetzt müsste ich das finden, wo sein Entschluss drin steht. Tue ich aber nicht. Vielleicht findet sich das später noch. Das war im Jahr 629, er ist also mittlerweile 27 Jahre alt und er bricht auf unter großen Schwierigkeiten, muss es geheim halten, aber es wird relativ schnell bekannt. Er ist offenbar selber schon bekannt genug, sodass das auffällt, wenn jemand wie er geht. Er reist in Richtung Nordwesten, Lanzhou. Dies hier, diese Gegend hier, ist das, was wir heute so unter dem Namen Seidenstraße kennen. Das sind die großen Karawanenstraßen, die aus dem heutigen Afghanistan, teilweise natürlich von Indien eingeleitet, teilweise aus dem Westen, Iran, Griechenland, Rom eingeleitet, nach China führen. Und er reist hierhin, zunächst nach Lanzhou, was einer der Marktflecken und sehr von sehr vielen Nationalitäten belebte Städte ist, um von dort aufzubrechen. Es ist vielleicht ganz schön, wenn wir versuchen, uns ein Bild zu machen von ihm. Wie können wir uns diesen Mann eigentlich vorstellen, der ja als junger Mann diesen Entschluss fasst, auch dem kaiserlichen Verbot zuwiderzuhandeln und sich auf eine Reise in ein Gebiet zu begeben, das bekannterweise sehr, sehr gefährlich war. Viele Gedichte der Tangzeit, viele Texte der Tangzeit beschreiben die Gefahren, die aus der Wüste, die Wüste Gobi, steht zwar da ganz oben, aber die zieht sich also hier sehr, sehr weit rein. Das ist Wüstenland, das ist verstecktes Land. Da gibt es sehr karge Gebirge drin und ansonsten Sand, 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 Sand. Immer wieder. Einzelne Oasen, wie etwa hier in der Gegend oder hier in der Gegend, aber viel gefährliches Land mit Räubern von allen möglichen nomadischen Stämmen, überwacht, kontrolliert, Leute, die nicht unbedingt begeistert sind, wenn andere da durchreisen und denen alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg legen. Und Xuan Zang bricht halt in diese Richtung auf. Und es heißt von ihm, zum Zeitpunkt seiner Abreise war der Pilger etwa 26 Jahre alt. Er war sehr schön. Und wie viele Nordchinesen, ja, dieses Gebiet, aus dem er kommt, gilt als Nordchina, wie viele Nordchinesen von hohem Wuchs. Er besaß einen leicht gefärbten, rosigen Tang, und strahlende Augen. Seine Erscheinung war ernst und würdevoll und seine Züge strahlten Anmut und Glanz aus. Der Klang seiner Stimme war rein und durchdringend und seine Sprache zeichnete sich gleichermaßen durch Würde, Eleganz und Harmonie aus, so dass seine Zuhörer nicht müde wurden, ihm zu lauschen. Er trug gern weite Gewänder aus feiner Baumwolle und einen breiten Gürtel, was ihm Ausdruck und Äußeres eines Gelehrten verlieh. Als strenger Befolger der Disziplin war er stets derselbe. Nichts kam seiner liebevollen Güte und seiner zarten Frömmigkeit, der Festigkeit seines Glaubenseifers und seinem unerschütterlichen Festhalten an den Praktiken des Buddha-Gesetzes gleich. Außerdem war er mit seiner Freundschaft zurückhaltend und fasste nicht leichtfertig Zuneigung. Sein Gang war ruhig und leicht. Er schaute geradeaus und warf niemals Blicke zur Seite. Er war majestätisch wie die großen Flüsse, welche die Erde umspannen, ruhig und schimmernd wie der Lotus, der sich inmitten der Wasser erhebt. Nun, ob das eine der Realität, der normalen Realität, die wir mit unseren Augen sehen würden, nahe Beschreibung ist, mag man vielleicht bezweifeln. Vielleicht ist manchen aufgefallen, dass dies Worte sind, die man in manchen der ältesten Texte, zum Beispiel aus dem Pali-Kanon oder in anderen Berichten, oft sehr ähnlich über den Buddha findet. Ja, hier wird jemand beschrieben, der offenbar mit einem sehr hohen Grad von Achtsamkeit und der, ja, wenn man so will, Eleganz oder Schönheit, die damit verbunden ist, sein Leben, seinen Weg durch das Leben geht. Und in gewissem Ausmaß, glaube ich, wird das in diesem Bild eingefangen, was eines der berühmten Bilder von Xuan Zang ist, die man immer wieder sehen kann. Moment, ich halte es erstmal hoch. Da wird er gezeigt als der Mann mit der großen Bücherkiepe. Ja, in verschiedensten Formen, aber eigentlich immer wieder die gleiche Grundgestalt. Er ist derjenige, der nach Indien gewandert ist und später mit, es heißt, 157 wichtigen Texten des Buddhismus zurückgekommen ist. Und diese 157 Texte, so soll man sich wohl hier in der Bücherkiepe vorstellen, wobei es in der Realität so gewesen ist, dass er mit einer ganzen Menge von Begleitern zurückgekommen ist und vermutlich relativ wenig, wenn überhaupt, irgendetwas selber tragen musste. Weil bei seiner Rückkehr war er ein hochberühmter Mann und man war nur zu begeistert, ihn zu unterstützen, ihn ihm, wenn man so will, die Reise leichter machen, zu machen. Dieses Bild sieht man in China in der einen oder anderen Fassung immer wieder, weil auch heute noch gilt Xuanzang als einer der, ja, wenn man so will, großen Nationalhelden. Er bricht also heimlich auf, schleicht sich auf seinem Weg an den verschiedensten Wach- und Signaltürmen, die die Grenzen Chinas bewachen und hüten sollen, vorbei, wird erwischt, hat das Glück, dass als er erwischt wird, sich herausstellt, dass der Kommandant eines dieser Türme selber Buddhist ist. Der versucht ihm nochmal aufzuzeigen, wie gefährlich doch seine Reise ist, aber Xuanzang lässt sich in keiner Weise abhalten. Er ist so entschlossen, auch unter den größten Schwierigkeiten diese Reise auf sich zu nehmen und nach Indien zu gelangen, um die Fragen zu klären, die er gerne klären möchte, dass nichts ihn abhalten kann. Und so lässt er allmählich das damalige China hinter sich, kommt in Gefahren, wo er fast verdurstet, wird von Räubern überfallen und findet immer wieder, teils wird es in magischer Weise beschrieben, teils auf einfach sehr vernünftige, pragmatische Weise Wege, wie er diese Gefahren bestehen kann. Einer der ersten Staaten, nachdem er China verlassen hat, in die er gelangt, ist das Königreich von Turfan oder Turpan, wie es heute heißt, wo der König von Turpan, selber ein überzeugter Buddhist, schon vorher gehört hat, Xuanzang kommt an, das heißt, er ist von Kundschaftern oder wem auch immer darauf hingewiesen worden, kommt ihm entgegen und sucht die Gesellschaft von Xuanzang und ist offenbar sehr begeistert, was für einen Gelehrten, was für einen gebildeten Mann er da vor sich findet, so begeistert, dass er ihn gerne bei sich halten möchte. Die Zuneigung, die dieser König dem Xuanzang erweist, ist sehr fordernd, könnte man sagen. Er ist bereit, ihm mehr oder weniger alles zu geben, aber um den Preis, dass Xuanzang bleiben soll. Und das spitzt sich zwischen ihnen zu. Xuanzang möchte nicht bleiben. Ihm ist es völlig klar. Er fand es schon vorher, wenn man so will, lästig oder zumindest einen Umweg, zu diesem König hinzusollen. Aber er wusste auch, das ist wichtig, das ist ein König, der wiederum alle möglichen Beziehungen zu den Nachbarfürstentümern und Königreichen hat und dessen Feindschaft er sich nicht ohne weiteres leisten kann, wenn er diesen Weg nach Indien denn tatsächlich machen will. Aber der König will ihn halten und es entsteht ein Konflikt zwischen den beiden. Ich möchte ganz gerne etwas vorlesen dazu. Und das werde ich immer wieder tun im Laufe dieses Berichtes über seine Reise, weil ich glaube, diese kleinen Texte hier aus diesem übrigens wunderschönen Buch, das ich sehr empfehlen kann, machen viel anschaulicher, was passiert ist und wie diese Reise verlaufen ist, als wenn ich das einfach erzählen würde. Das ist ein etwas längeres Zitat. Die Frömmigkeit des Königs von Turpan sollte sich als ungemein anspruchsvoll erweisen und sein Schutz als ein wenig tyrannisch. Gewiss, er überhäufte den Meister des Gesetzes mit Geschenken und Ehrungen und unterstellte ihm die berühmtesten Religiosen seines Königreichs. Aber glücklich darüber, den Besuch eines solchen Gelehrten empfangen zu haben, gedachte er ihn als geistlichen Ratgeber seiner Familie und als Oberhaupt der buddhistischen Gemeinde von Turpan bei sich zu halten. Vergeblich setzte ihm der Meister des Gesetzes die Gründe für seine Reise auseinander. Ich habe die Reise nicht unternommen, um Ehrungen zu empfangen. Ich war bekümmert festzustellen, dass man in meinem Land nur ein unzulängliches Verständnis des Buddha-Gesetzes besitzt und die heiligen Texte selten und mangelhaft geworden sind. Von schmerzhaften Zweifeln bewegt, zog ich aus, um selbst die reinen und authentischen Denkmäler des Gesetzes zu suchen. Deshalb habe ich mich unter Lebensgefahr nach den Ländern des Westens aufgemacht, um unbekannte Lehren zu hören. Ich will, dass durch meine Anstrengungen die göttliche Ambrosia nicht allein den Boden Indiens benetzt, sondern sich in ganz China ausbreitet. Wie könntet ihr mich auf halbem Wege aufhalten? Ich flehe euch, o König, inständig an, gebt euer Vorhaben auf und ehrt mich nicht länger mit einer solch überreichen Freundschaft. Die Antwort des Königs beweist, dass er keineswegs nachgeben wird. Euer Schüler liebt euch mit einer grenzenlosen Zärtlichkeit. Ich will euch unbedingt hier halten. Ich will euch meine Huldigungen erweisen und es wäre leichter, die Berge von Pamir zu versetzen, als meinen Entschluss ins Wanken zu bringen. Xuanzang war aufs Höchste bestürzt, sein Entschluss jedoch nicht weniger unwiderruflich. Er hielt unbeirrt an seiner Weigerung fest. Vor Zorn errötend und mit drohender Gebärde rief der König laut: Nun wird euer Schüler mit euch auf eine andere Weise verfahren und es wird sich zeigen, ob ihr nach Belieben abreisen könnt. Ich bin entschlossen, euch mit Gewalt hier zu behalten oder euch in euer Land zurückbringen zu lassen. Ich rate euch gut, darüber nachzudenken. Am besten wäre es immer noch, ihr würdet nachgeben. Die Diskussion nahm eine dramatische Wendung. Xuanzang spricht: Um des erhabenen Gesetzes willen bin ich hierher gekommen. Nichts anderes als meine Knochen wird der König da behalten können. Er hat keine Macht über meinen Geist oder meinen Willen. Der König blieb unnachgiebig. Gleichzeitig überhäufte er den Pilger mit außerordentlichen Ehrungen. Ja, er ging so weit, ihn selbst am Tisch zu bedienen. Xuanzang, der sah, dass es ihm nicht gelingen würde, das Herz des Königs zu erweichen, drohte, sich dem Hungertod anheimzugeben. Er setzte sich aufrecht und bewegungslos hin. Und 3 Tage lang floss nicht ein einziger Tropfen Wasser über seine Lippen. Am 4. Tag erkannte der König, dass die Atmung des Meisters des Gesetzes zunehmend schwächer wurde. Beschämt und erschreckt über die Folgen seiner Unerbittlichkeit, warf er sich vor ihm auf den Boden nieder und bot ihm respektvoll seine Entschuldigung dar. Er schwor vor der Statue Buddhas, seinen Gast ziehen zu lassen. Danach erst willigte Xuanzang ein, etwas Nahrung zu sich zu nehmen. Und dann kann er aufbrechen. Er wird von dem König ausgestattet mit Pferden, mit Kamelen, mit Dienern, die ihm helfen, die nächste Reise oder die nächste Etappe seiner Reise zu machen. Er wird ausgestattet mit Empfehlungsschreiben an verschiedene Fürsten, unter anderem an den König des Westtürkischen Reiches. Das Westtürkische Reich war damals in einer Gegend, die wir heute eher als Afghanistan bezeichnen. Also nicht dort, wo wir die Türkei vermuten oder wo wir sie kennen. Und Xuanzang kann also wieder aufbrechen und wird auf diese Weise eingeführt, bekommt eine Menge Unterstützung durch die verschiedenen Fürsten und Herrscher der Regionen, durch die er kommt. Später nach seiner Rückkehr soll Xuanzang einen sehr, sehr umfangreichen Bericht schreiben über die westlichen Regionen. Und man kann feststellen, wenn man diesen Bericht liest oder auch nur Auszüge davon liest, wie genau die Beobachtungen von Xuanzang sind. So genau, dass viele Archäologen in diesem und Ende des letzten Jahrhunderts sich an seinen Bericht halten konnten, um bestimmte Stätten zu finden, die bis dahin nicht wiedergefunden worden waren. Und Xuanzang gibt also sehr, sehr genaue Berichte über die Gegenden, über die verschiedenen Reiche, durch die er gekommen, mit einer, wenn man so will, praktischen und ganz weltlichen Beobachtungsfähigkeit und einer Sammelleidenschaft für die unterschiedlichsten Daten, dass also seine Werke eben ganz zentrale, wesentliche Informationen gegeben haben. Er kommt irgendwann in das Gebiet des heutigen Kaschmir, an den Ort Nagarhara. Und dort findet er einen 100 Meter hohen Stupa. Er findet viele Stupas an seinem Weg. Ein Stupa, der für ihn eine ganz besondere Bedeutung hat. Es ist ein Stupa, der ein besonderes Ereignis in der Geschichte der früheren Existenzen des historischen Buddha erinnert. Und zwar erinnert dieses Stupa an die Begebenheit, als ein junger Mann sich vor dem vorigen Buddha, Dipankara, in den Staub legt, in den Schlamm legt, sich ihm zu Füßen wirft, an einem Tag, an dem offenbar auch schlechtes Wetter war, und Dipankara erlaubt, ihn als Teppich zu benutzen. Und dieser junge Mann war, so überliefert es die buddhistische Tradition, derjenige, der später als Siddhartha Gautama geboren wurde und der historische Buddha wurde. Und in dieser Situation, als er sich vor Dipankara niederwirft, ihm als Teppich dient, prophezeit Dipankara, dass dieser Mann eines Tages der nächste Buddha sein wird. Und für Xuanzang ist es an dieser Stelle, wie an ganz, ganz vielen Orten, durch die ihn seine Wanderschaft führt, offenbar etwas sehr, sehr Bewegendes. Mit diesen Erinnerungen, mit diesen Geschichten, mit diesen Orten selber und den Denkmälern, die diese Episoden vergegenwärtigen, in Berührung zu kommen. Er macht oft lange, große Umwege, um den einen oder anderen Ort zu sehen. Beschreibt auch dann wieder, in welchem Zustand diese Denkmäler sind. Manchmal sind sie schon halb verfallen. Manchmal, in manchen Gegenden, sind sie noch sehr gut erhalten. Und diejenigen von euch, die vielleicht etwas über die Geschichte des Buddhismus wissen, euch wird vielleicht aufgefallen sein, die Zeit, in der Xuanzang reist, ja die erste Hälfte des 17. Des 7. Jahrhunderts, ist eine Zeit, in der der Buddhismus in Indien schon im Niedergang begriffen ist. Und es soll nur 150 Jahre dauern, bis die muslimischen Invasoren, die mehr oder weniger die letzten Spuren eines gelebten Buddhismus verwischt haben oder zerstört haben. Und vieles vom Niedergang des Buddhismus stellt Xuanzang schon fest. Später kommt er an einen anderen Ort, wo eine Statue Avalokiteshvaras steht. Und mit dieser Statue verbindet sich eine Prophezeiung, dass diese Statue irgendwann ganz im Boden versunken sein wird. Und wenn sie im Boden versunken sein wird, wird der Buddhismus in Indien ausgelöscht sein. Und Xuanzang stellt fest, sie ist schon bis zum Oberkörper im Boden versunken. Und er kommentiert, ja, auf der einen Seite nüchterne, aber doch auch sehr bewegte Weise, dass es wohl noch 150 Jahre dauern wird. Dann wird diese Statue ganz versunken sein. Und er soll recht haben mit dieser Zahl. In seiner Reise verbindet sich auf eine, finde ich, sehr, sehr faszinierende Weise eine sehr tiefe Frömmigkeit. Ja, er sucht diese Stätten auf. Er wirft sich nieder, sei es an den Stupas, oder verehrt die Buddhas, die Buddha-Gestalten. Er spricht mit einer Inbrunst und einer Leidenschaft und einem Glauben und einer, ja, vielleicht für unser Verständnis oft naiven Frömmigkeit über die Bedeutung dieser Orte und der Erinnerungen, die mit ihnen verbunden sind. Und zugleich auf der anderen Seite, wenn das überhaupt ein Kontrast ist, ein ganz starkes intellektuelles Forschen. Er sucht jede Gelegenheit, mit den Gelehrten Indiens in Berührung zu kommen, mit ihnen zu diskutieren und wird sehr schnell in Indien selber als einer der großen Gelehrten berühmt. Ja, Leute suchen das Gespräch mit ihm, suchen die Auseinandersetzung mit ihm. Und es ist nicht nur, er sucht die Auseinandersetzung oder das Gespräch, die Diskussion nicht nur in den Richtungen, die ihn ganz besonders interessieren, insbesondere der Schule des Yogacara, sondern in allen Schulen, in denen er gewissermaßen geeigneter Gesprächspartner habhaft werden kann. Ganz besonders aber, als jemand, der am Yogacara interessiert ist, wo er interessiert ist, wahrscheinlich ein viel zu schwacher Ausdruck dafür, ganz besonders interessieren ihn die Orte und noch mehr die Schüler von zwei Personen, von Asanga und Vasubandhu. Zwei Personen, die in der Entwicklung der Yogacara-Philosophie ausschlaggebend waren, eine ganz besonders große Rolle spielten. Wieder möchte ich dazu etwas vorlesen. Asanga und Vasubandhu waren Brüder. Wobei Asanga der Ältere war, offenbar wesentlich älter als Vasubandhu. Und beide wurden sie buddhistische Mönche, die zunächst der Sarvastivada-Schule angeschlossen waren. Aber Asanga fasste relativ, die Sarvastivada-Schule ist eine der Schulen, die wir heute so mit diesem etwas problematischen Begriff, dem Hinayana, zuordnen. Und Asanga fasste schon relativ früh in seiner Laufbahn, in seinem Leben als Mönch, Interesse zu Mahayana und wurde zu Mahayana bekehrt, wie es oft ausdrückte, während Vasubandhu einer der ganz großen Gelehrten des Sarvastivada blieb und unter anderem einen Kommentar zum Abhidharma, Abhidharma Kosha, schrieb, der sehr, sehr berühmt war und noch immer sehr berühmt ist. Und vielleicht eine Episode, Vasubandhu legte diesen Kommentar anderen berühmten Sarvastivada-Lehrern vor, gewissermaßen zur Genehmigung bzw. zur Stellungnahme, und sie forderten ihn auf, in voller Begeisterung, die sie dafür empfanden, diesen Kommentar voll auszuschreiben, was er dann tat. Aber sein Denken war so weitergegangen, dass er in seinem Bericht gewissermaßen, den er gab, auch mehr und mehr Kritik an seinem eigenen Kommentar übte. Und ich denke, das zeigt so etwas über die Intellektualität oder über die Denkweise auch dieses Mannes, der sehr den Stand seines Denkens immer wieder selber hinterfragte und neu überprüfte. Asanga hatte sich also der Schule der, hier wird es genannt, der Schule des absoluten Idealismus angeschlossen. Währenddessen blieb sein jüngerer Bruder Vasubandhu den alten hinayanistischen Lehrrichtungen treu, deren Realismus zu einer Art Atomismus gesteigert war. Aber auch für ihn sollte die Stunde der Gnade schlagen. Der Biografie Vasubandhus zufolge wurde er durch seinen Bruder Asanga selbst bekehrt. Der große Idealist, das ist Asanga, hatte sich mit seinem Bruder in Ayodhya im Kloster mit den Mangobäumen verabredet. Als die Nacht hereinbrach, führte er ihn auf eine Terrasse, von der aus man den Fluss Gogra überblicken konnte, und zog sich zurück. In dieser klaren Herbstnacht schien der Mond auf das Wasser. Eine Stimme erhob sich, eine unbekannte Stimme, die eine mahayanistische Abhandlung las. Zweifellos sprach sie von der Befreiung des Geistes, seinem Aufflug auf den Schwingen des Idealismus. Nach dieser fluiden und luminosen Theorie musste sich die Welt der Formen verflüchtigen, so wie zu jener Stunde der Schein von Erde und Wasser in den Monddünsten der Gora schwebte. Über aller leeren Materialität, jenseits alles Konkreten, erfüllte der Traum die irdische Nacht. Alle Dinge waren nur noch der Traum eines Traums. Die Idealität des Universums trat an die Stelle des materiellen Kosmos. Und unter diesem neuen Aspekt wurde alles verständlich, zugänglich und möglich. Vasubandhu, bis zur Ekstase erschüttert, begriff endlich die Schönheit des Mahayana. Er wollte sich die Zunge herausschneiden, die bis zu diesem Zeitpunkt die große Lehre bekämpft hatte. Asanga, im Schatten verborgen, stürzte sich auf ihn zu, um ihn daran zu hindern. Von nun an eng verbunden, sollten die beiden Brüder denselben Kampf für den Triumph der Lehren des Yogacara führen. Xianzang, weil an diesen Orten, und als er diesen Ort der Bekehrung, wenn man es so nennen will, von Vasubandhu verlassen hat, begegnet ihm eine der vielleicht schwierigsten, aber für ihn anscheinend persönlich nicht so schwierigen Episoden seiner Reise. Der Pilger hatte etwa 20 Kilometer auf dem Ganges zurückgelegt, als sein Boot eine Stelle erreichte, an der ein Wald von besonders dicht belaubten Ashoka-Bäumen beide Ufer des Flusses beschattete. Diese Bäume verbargen an die 10 Piratenbarken. Aus Leibeskräften rudern schossen die Piraten dem Pilger und seinen Gefährten entgegen und schnitten ihnen den Weg ab. Mehrere Reisende stürzten sich von Entsetzen gepackt in den Fluss. Xianzangs Boot wurde von den Räubern eingekreist, die den Pilger ans Ufer drängten. Alle Reisenden wurden durchsucht und ihrer Kleider beraubt. Zu einem Unglück verehrten die Räuber die shivaistische Göttin Durga, eine grausame Gottheit, die von ihren Anhängern Menschenopfer forderte. Alljährlich hielten sie daher im Herbst Ausschau nach einem Opfer, vorzugsweise nach einem wohlgestalteten, gut aussehenden Mann, töteten ihn, brachten sein Fleisch und Blut der Göttin dar. Nachdem sie den Meister des Gesetzes prüfend betrachtet hatten, dessen erhabene Gestalt und sein distinguiertes Gesicht ihren grausamen Absichten Genüge tat, sahen sie einander mit freudiger Miene an und sprachen: Wir waren dabei, den Zeitpunkt des Opfers, das unsere Göttin fordert, in Ermangelung einer Person, welcher der Göttin würdig wäre, verstreichen zu lassen. Aber hier ist ein Mönch von schöner Statur, mit einem anmutigen Gesicht. Lasst ihn uns töten, um das Glück zu erlangen. Xuanzang antwortete ihm: Wenn dieser nichtswürdige und verachtenswerte Körper in würdiger Weise den Absichten eures Opfers entsprechen könnte, würde ich wahrlich nicht damit geizen. Aber da ich aus fernen Landen gekommen bin, um die heiligen Stätten zu verehren, um mir die heiligen Schriften zu beschaffen und mich in dem Gesetz zu bilden, fürchte ich, dass euch, hochherzige Männer, da dieses Gelöbnis noch nicht erfüllt ist, die größten Missgeschicke verfolgen werden, wenn ihr mir das Leben nehmt. Alle Passagiere des Bootes legen gemeinsam die Piraten an. Das Anerbieten einiger, an seiner Stelle zu sterben, wurde von den Piraten hartnäckig abgelehnt. Unterdessen schickte der Anführer der Piraten Männer los, um Wasser mitten aus dem Wald der blühenden Ashoka-Bäume zu holen und gab ihnen den Auftrag, aus dem Schlamm des Flusses einen irdenen Altar zu errichten. Dann befahl er zwei Gefolgsmännern, ihre Säbel zu ziehen, Xuanzang auf dem Altar hinaufzuziehen und ihn auf der Stelle zu opfern. Auf dem Gesicht des Mannes, des Meisters der Gesetze, zeigte sich nicht die geringste Spur von Furcht oder Erschütterung. Die Piraten wurden in Erstaunen versetzt und beinahe gerührt. Als Xuanzang jedoch sah, dass er seinem Schicksal nicht entrinnen konnte, bat er die Piraten, ihm einige Augenblicke der Ruhe zu gewähren und ihn nicht gewaltsam zur Eile zu drängen. Lasst mich, sprach er zu ihnen, mit ruhiger und heiterer Seele ins Nirvana eintreten. Dann sann der Meister des Gesetzes liebevoll über den Bodhisattva Maitreya nach und wandte all seine Gedanken dem Himmel der Glückseligen zu, wobei er sich sehnlichst wünschte, dort wiedergeboren zu werden, um diesem Bodhisattva seinen Respekt und seine Huldigung darzubieten, ihn das ausgezeichnete Gesetz darlegen zu hören und zur vollkommenen Einsicht zu gelangen. Weiterhin wünschte er sich sehnlichst, als dann hinabzusteigen, auf der Erde wiedergeboren zu werden, um diese Männer zu unterweisen, um sie zu bekehren und sie zu veranlassen, Akte höherer Tugend zu begehen und von ihrem schändlichen Treiben abzulassen. Schließlich wünschte er sich, alle Wohltaten des Gesetzes weithin zu verbreiten, um auf diese Weise aller Kreatur zu Frieden und Glück zu verhelfen. Dann betete er zu den Buddhas der 10 Himmelsrichtungen, nahm die Meditationshaltung ein und richtete seine Gedanken fest auf den Bodhisattva Maitreya, ohne irgendeinen anderen Gedanken aufkommen zu lassen. Mit einem Male schien es ihm in den Tiefen seiner verzückten Seele, dass er auf den Berg Sumeru emporgehoben wurde. Und nachdem er 3 Himmel durchquert hatte, erblickte er im Palast der Glückseligen den ehrwürdigen Maitreya auf einem schimmernden Thron, umgeben von einer Vielzahl von Bodhisattvas und Gottheiten. Zu diesem Zeitpunkt schwamm er mit Leib und Seele in eitel Freude, ohne sich bewusst zu sein, dass er dem Opferaltar nahe war, ohne an die Piraten zu denken, die nach seinem Blute dürsteten. Seine Begleiter hingegen ließen ihren Wehklagen und Tränen freien Lauf, als sich plötzlich ein stürmischer Wind aus allen Richtungen erhob, die Bäume knickte, den Sand hochwirbelte, die Wellen des Flusses aufpeitschte und alle Boote verschlang. Die Piraten wurden von Grauen ergriffen und fragten die Begleiter Xuanzangs: Woher kommt dieser Mönch und wie lautet sein Name? Er ist, antworteten sie, ein berühmter Mönch, der aus China kommt, um das Gesetz zu suchen. Wenn ihr ihn tötet, werte Herren, werdet ihr euch Strafen ohne Ende zuziehen. Seht ihr nicht bereits in dem Zorn der Winde und Wogen die furchtbaren Zeichen der Rache der Geister des Himmels? Beeilt euch zu bereuen. Von Entsetzen gepackt, warfen sich die Piraten Xuanzang zu Füßen. Aber in seiner ekstatischen Verzückung hatte der Meister des Gesetzes nichts von ihnen wahrgenommen und von dem, was um ihn herum vorging. Als einer der Räuber respektvoll den Saum seines Gewandes berührte, öffnete er die Augen und fragte sanft, ob seine Stunde gekommen sei. Als er von der Änderung der Lage erfuhr, nahm er die Nachricht von seiner Rettung mit demselben Seelenfrieden wie zuvor die Ankündigung seines Todes auf und forderte von den Banditen, ihr Leben ein für alle Male zu verändern. Sie versprachen es und warfen zum Zeichen der Reue ihre Waffen in den Ganges. Alsbald beruhigten sich die Winde und die Wellen. Die Piraten, außer sich vor Freude, zollten dem Meister des Gesetzes Respekt und nahmen von ihm Abschied.
Xuan Zang macht große extra Wege. Man könnte sagen, sein Ziel ist eigentlich ein Ort hier, Nalanda, die große buddhistische Universität. Aber er macht große Wege, um diese ganze Gegend hier zu erforschen, Orte, die mit dem Lebensweg des historischen Buddha verbunden sind, um die verschiedensten Städten aufzusuchen. Den Geburtsort Kapilavastu, Bodh Gaya, den Ort, an dem der Buddha Erleuchtung erlangte, Orte, an denen der Buddha gelehrt hat, Orte wie Kusinagara, an denen er ins Parinirvana eingegangen ist. Und offenbar die Rührung, die Bewegung, die er an all diesen Orten empfindet, ist sehr, sehr groß. In Nalanda trifft er endlich, könnte man sagen, jemanden, der ihm intellektuell vollgewachsen ist. Er trifft dort einen der Schüler Dharmapalas, der wiederum ein Schüler von Vasubandhu war. Und Sila Bhadra, der Name dieses Schülers, ein sehr alter Mann, empfängt ihn selber mit großer Bewegung. Es wird in Xuan Zangs Biografie berichtet, dass Sila Bhadra etwa ein Jahr vorher eine Vision hatte. Er war sehr krank zu dem Zeitpunkt und hatte sich entschlossen, zu sterben oder ins Nirvana einzugehen. Das wird, glaube ich, nicht so im Einzelnen berichtet. Als ihm eine Vision kam oder ein Traum, der ihn aufforderte, noch zu warten, weil ein Schüler von weit her kommen würde, der seine Unterweisung wünschte. Und er erkennt in Xuan Zang diesen Schüler, der kommt. Und Xuan Zang bleibt zunächst anderthalb Jahre in Nalanda und kommt später noch einmal zurück, nachdem er bis dahin ganz, ja, auch an die Südspitze Indiens gewandert ist und schließlich halt nochmal zurückkommt, um seine Studien weiter zu vertiefen. In den Diskussionen mit Sila Bhadra findet er ja das Wissen oder die Erkenntnisse, die später zur Grundlage seines eigenen Werkes werden, das, wenn man so will, ein Kommentar oder eine Zusammenfassung, eine Systematisierung zu einer ganzen Reihe von Kommentaren zu Vasubandhus großen Werk ist. Aber ich sagte vorhin schon, darauf werde ich überhaupt nicht eingehen, ich verstehe kein Wort davon. Xuan Zang wird in diesen Jahren der Auseinandersetzung der Lehre, der Diskussion selber als Gelehrter in Indien immer mehr bekannt. Und er kann sich nicht ganz der heftigen Disputierfreudigkeit der Inder entziehen. Das heißt, er wird auch immer wieder aufgefordert, Stellung zu beziehen. Und man gewinnt fast den Eindruck, wenn man also die Informationen über ihn liest, dass ihm das eigentlich gar nicht so angenehm war. Nicht, weil er keine Meinung gehabt hätte, sondern er geht vielleicht eine gewisse Seite seines chinesischen Charakters auch mit hinein, die so eine Neigung zu betonen scheint, in den verschiedenen Meinungen, die geäußert werden, immer wieder das Gemeinsame und das eigentlich nicht Widersprüchliche zu suchen. Ja, es wird also an verschiedenen Stellen wird geschildert, dass es da die unterschiedlichsten Meinungen gab und man kann das also auch in seinen eigenen Texten lesen und er selber schließt an zumindest mehreren Stellen, die mir aufgefallen sind, immer wieder mit einer Art Begründung, die deutlich macht, warum diese unterschiedlichen Meinungen eigentlich letztlich gar nicht unterschiedlich sind, sondern doch alle das Gleiche besagen. Was immer das bedeuten mag, also ich bin nicht klar darüber, aber es ist etwas, was ich sehr auffällig fand, dass er offenbar nicht so, wie wir es im Westen zumindest manchmal kennen, sehr stark so eine Meinung etwa durchhämmert, ja, und auch offenbar in diesen Auseinandersetzungen, die in Indien sehr verbreitet waren, eine vermittelnde Rolle zu spielen scheint. Er wurde so bekannt in Indien, dass er dort zwar nicht so massiv, aber in einer gewissen vergleichbaren Weise etwas Ähnliches erlebt wie mit dem König von Turfan. Man versucht, ihn zu halten.
und versucht ihn davon abzuhalten, doch wieder zurück nach China zu gehen. Schließlich habe er doch jetzt das gefunden, was er finden wollte, weshalb er nach Indien gegangen sei. Und die Art, wie man ihn versucht, von der Rückkehr abzuhalten, ist ein klein wenig arrogant. Da wird Indien deutlich als das bessere Land geschildert. Und es ist ganz interessant, Xuan Zangs Antwort darauf auch zu hören. Indien, sagen seine Gastgeber zu ihm, Indien ist das Land, in dem der Buddha geboren wurde. Und obwohl er die Erde verlassen hat, bestehen hier seine heiligen Spuren fort. Sie nacheinander zu besuchen, sie zu verehren und ein Loblied auf ihn anzustimmen, sollte das Glück eures Lebens sein. Warum verlasst ihr uns mit einem Male, nachdem ihr doch hierher gekommen seid? Außerdem müsst ihr berücksichtigen, dass China ein Land von Barbaren ist. Indem man die Religionen und den Glauben verachtet. Deshalb wollte Buddha dort nicht geboren werden. Weil die Ansichten der Bewohner engstirnig sind und ihre Befleckungen tief reichen, sind die Weisen und Heiligen Indiens nicht dorthin gegangen. Die Antwort Xuan Zangs, so wie sie von seinem Biografen berichtet wird, ist ein Auflodern nationalen Stolzes. Zuallererst protestierte er zu Recht im Namen der buddhistischen Barmherzigkeit und sagt: Buddha hat seine Lehre gestiftet, auf dass sie sich allerorten verbreite. Was wäre das für ein Mann, der allein ausgiebig davon trinken und diejenigen im Stich lassen wollte, die sie noch nicht erhalten haben? Und dann kommt eine Aussage über China. Und in unserem Reich sind die Magistraten streng und die Gesetze werden mit Respekt befolgt. Der Souverän zeichnet sich durch seine hohe Tugend aus und die Untertanen tun sich durch ihre Loyalität hervor, die Väter durch ihre Zuneigung, die Söhne durch ihren Gehorsam. Das ist konfuzianische Ethik. Bei uns achtet man Humanität und Gerechtigkeit und räumt den Alten und Weisen den höchsten Rang ein. Und das ist nicht alles. Die Wissenschaft birgt für sie keine Geheimnisse. Ihr Scharfblick kommt dem der Geister gleich. Der Himmel dient ihnen als Vorbild und sie wissen die Bewegung der fünf Helligkeiten zu berechnen. Schließlich, nachdem er noch so eine Weile fortfährt, immer nach Aussagen des Biografen, und es kann durchaus sein, dass da auch eine Menge, wenn man so will, politischer Absicht in dem Text mitschwingt, schließlich zum Gebiet der Religion zurückkehrend, zeigt Xuan Zang anschließend die immensen Fortschritte auf, die der chinesische Buddhismus erzielt habe. Und sagt, seitdem das von Buddha hinterlassene Gesetz in China Eingang gefunden hat, wird das Mahayana von allen Menschen hochgeschätzt. Und ihre Einsicht ist so rein wie klares Wasser. Ihre Tugend verbreitet sich wie eine Wolke aus Wohlgerüchen. Mit Liebe widmen sie sich der Praktizierung des Guten und haben keinen anderen Wunsch, als durch verdienstvolle Taten die 10 Stadien der Vollkommenheit zu erlangen. Die Hände übereinander legend und in tiefer Meditation versunken, suchen sie die 3 Leiber der Buddha-Natur zu erreichen. Wenn der Heilige einstmals auf die Erde herabgestiegen ist, dann einzig und allein deshalb, um selbst die glücklichen Einflüsse des Gesetzes zu verbreiten. Mir wurde das Glück zuteil, seine wunderbare Sprache zu hören und sein goldenes Antlitz mit eigenen Augen zu schauen. Wie könnt ihr da sagen, dass man dieses Land verachten müsse, nur weil Buddha nicht dorthin gegangen ist? Warum durchläuft die Sonne die Welt, um die Finsternis zu vertreiben? Nun, genau zu diesem Zweck will ich in mein Land zurückkehren. Ich glaube, diese doppelte Motivation, kann man sagen, den Wunsch, Erkenntnis zu erlangen, den Wunsch, seine Fragen zu klären und den Wunsch, seine Erkenntnis, diese Klärung weiterzugeben, zu verbreiten, dort, wo sie verstanden wird, ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, der in der Biografie Xuan Zangs immer wieder deutlich wird. Auf der einen Seite die Bereitschaft, die eigenen Grenzen zu erkennen und diesen dringenden Wunsch, die Grenzen zu überschreiten und dazu auch alle Schwierigkeiten, die, die er auf sich nehmen muss, halt auf sich zu nehmen, aber das aus einer nicht nur eigennützigen Motivation heraus zu tun, sondern es mit anderen zu teilen, ist ein ganz, ganz starker Faktor. Als Xuan Zang seinen Rückweg antritt, ist er, wie glaube ich schon aus dem bisherigen deutlich wurde, längst ein berühmter Mann. Und überall am Weg, auf dem langen Weg nach China zurück, wird er auch als ein berühmter Mann empfangen. Gewissermaßen die Könige reißen sich darum, ihn bewirten, ihn als Gast empfangen zu können. Und das tun sie sicherlich nicht nur aus buddhistischer Frömmigkeit heraus, sondern auch aus anderen Gründen. Das Tang-Reich ist inzwischen ein mächtiges Reich geworden. Und schon im Laufe der letzten 5, 10, vielleicht auch 15 Jahre und insgesamt war, ich würde sagen, 17 Jahre lang unterwegs. Schon im Laufe der letzten Jahre haben mehr und mehr der Fürsten und Könige am Weg, den Xuan Zang gehen musste, nach China Tribut gezollt. Und von daher war es für sie, wenn man so will, auch politisch opportun, diesen Mann, der inzwischen berühmt war, gut zu empfangen und ihn zu unterstützen auf seiner Reise. Xuan Zang selber ist nicht sicher, ob er gnädig wieder aufgenommen wird. Schließlich ist er gegen das Verbot des Kaisers selber losgezogen damals. Und er weiß zwar wohl inzwischen auch, dass die politische Situation sich verändert hat, aber einem chinesischen Kaiser gehorcht man normalerweise. Das könnte sonst gefährlich sein. Also schickt er ein eigenes Gesuch, eine eigene Bitte an den Kaiser, um anzufragen, ob er willkommen ist, ob er zurückkommt. Und offenbar ist er sehr willkommen. Der Kaiser ist auch selber sichtlich interessiert, ihn persönlich kennenzulernen. Und als Xuan Zang mit seinen Begleitern, die inzwischen recht zahlreich sind, nach einer auch recht abenteuerlichen Reise wieder in Chang'an oder dem heutigen Xi'an ankommt, wird er dort sehr groß empfangen. Das heißt, alle Mönche von allen Klöstern empfingen ihn. Dazu große Prozessionen, große Musik und so weiter. Und der Kaiser selber kommt auch einige Stufen von seinem Palast runter, was, denke ich, sehr, sehr viel bedeutet, um sozusagen seine Referenz zu erweisen. Und schon relativ bald wird Xuan Zang geladen, dem Kaiser persönlich Bericht zu erstatten. Und der Kaiser ist sehr daran interessiert, viele Informationen über die westlichen Regionen zu bekommen, die Xuan Zang ihm auch gibt. Aber was sein Hauptanliegen ist, mit sich hat er eine Menge von Schriften im Sanskrit gebracht. Sein Hauptanliegen ist, diese Schriften zu übersetzen und dazu zu lehren. Und ihm wird ein ganzes Kloster und ein großes Team von Übersetzern zur Verfügung gestellt. Ja, Xuan Zang arbeitet die nächsten 20 Jahre mit einem Stab von teilweise bis zu 40 oder mehr Übersetzern. Das ist das größte Übersetzungsprojekt, das es jemals in China gegeben hat. Er selber übersetzt viele Texte und andere Texte werden halt von seinen Schülern, von seinen Mitarbeitern übersetzt. Und sein Tagesablauf ist selber ganz interessant, um zu zeigen, mit welcher Disziplin und mit welcher Hingabe er diese Arbeit, um deren Willen er nach Indien gegangen ist, fortführt. Jeden Morgen stellt er sich eine neue Aufgabe. Und wenn ihn irgendeine andere Angelegenheit daran gehindert hatte, sie zu vollenden, versäumte er es niemals, sie des Nachts fortzuführen. Wenn er auf eine Schwierigkeit stieß, legte er die Schrift zur Seite. Dann, nachdem er zu Buddha gebetet hatte, erhob er sich zur fünften Nachtwache wieder von seinem Lager, las den indischen Text mit lauter Stimme und strich mit roter Tusche nacheinander die Stellen an, die er bei Sonnenaufgang zu übersetzen beabsichtigte. In der Morgendämmerung eines jeden Tages nahm er eine kärgliche Mahlzeit zu sich und erklärte 4 Stunden lang eine neue Schrift. Seine Schüler, die zu ihm kamen, um ihn um seinen Rat und seine Unterweisung zu bitten, füllten die Galerien und angrenzenden Hallen. Trotz seiner vielfältigen Beschäftigungen bewahrte seine Seele immerfort dieselbe Tatkraft, und nichts vermochte sie zu beunruhigen noch aufzuhalten. Oft unterhielt er sich auch mit den Religiösen des Langen und Breiten über die Weisen und Heiligen Indiens, über die Systeme der verschiedenen Schulen und über die weiten Reisen seiner Jugendzeit. Und dies tut er 20 Jahre lang. 20 Jahre lang widmet er sich diesem Übersetzungsprojekt und diesem Projekt des Lehrens und schreibt während dieser Zeit auch sein eigenes Buch, das berühmt geworden ist unter dem Titel Eine Bestätigung des Nur-Geist-Systems. Im Jahre 664, er ist jetzt 62 Jahre alt, fühlt er, dass der Tod naht, und er bereitet alles vor, um Abschied zu nehmen und zu sterben. Und auch das möchte ich noch einmal vorlesen. Er fordert seine Schüler auf, freudig von diesem unreinen und verachtenswerten Leib Xuanzangs Abschied zu nehmen, der es, da er seine Aufgabe erfüllt hatte, nicht mehr verdiente, noch länger fortzubestehen. Ich wünsche, so setzte er hinzu, dass die Verdienste, die ich durch meine guten Werke erworben habe, auf die anderen Menschen übergehen. Ich wünsche, mit ihnen im Himmel der glückseligen Götter, der Tushita-Himmel, geboren zu werden, in die Familie Maitreyas aufgenommen zu werden und dort diesem Buddha zu dienen, der voller Zärtlichkeit und Zuneigung ist. Wenn ich auf die Erde zurückkehre, um andere Existenzen zu durchlaufen, wünsche ich bei jeder neuen Geburt mit grenzenlosem Eifer meine Pflichten Buddha gegenüber zu erfüllen und zur transzendentalen Einsicht zu gelangen. Nachdem er Abschied genommen hatte, verfiel er in Schweigen und versank in Meditation. Er sprach noch einen letzten Vers, den er die Anwesenden wiederholen ließ. Verehrung sei dir, O Maitreya Tathagata, der du mit sublimer Einsicht begabt bist. Im Einklang mit allen Menschen wünsche ich, dein liebevolles Antlitz zu schauen. Verehrung sei dir, O Maitreya Tathagata. Ich wünsche, nachdem ich dieses Leben verlassen habe, in die Menge einzutreten, die dich umgibt. Wenig später hauchte er seinen Geist aus. Sein Gesicht bewahrte eine rosige Färbung, und all seine Züge brachten Freude und Glück im höchsten Maße zum Ausdruck. Nun, ich habe vor allem über die Reise von Xuanzang berichtet, weil ich mich nicht in der Lage, nicht imstande fühle, über sein Denken zu berichten. Ich habe mich gefragt, warum ist er einer der Gestalten oder den Gurus der Vergangenheit in unserem Zufluchtsbaum? Es gibt schließlich viele Gestalten, die man hätte aufnehmen können. Und als ich das erste Mal von Xuanzang hörte, dachte ich, naja, es ist ein Reisender, ja, ist jemand, der zwar viele Schwierigkeiten auf sich genommen hat und sicherlich also sehr entschieden und sehr hingebungsvoll war, aber rechtfertigt das, ihn in den Bereich der Gurus und vermutlich der erleuchteten Gurus der Vergangenheit zu nehmen? Nur ich kann das letztlich nicht beantworten. Nur was mir so in der beginnenden Auseinandersetzung oder der beginnenden Begegnung mit diesem Mann deutlicher geworden ist, und ich kann wirklich nur von einer beginnenden Begegnung sprechen, ist, dass in ihm eigentlich das Bodhisattva-Ideal, das, glaube ich, in unserer Art, den Buddhismus zu verstehen, sehr wichtig und sehr, sehr zentral ist. Ist in ihm dieses Bodhisattva-Ideal auch auf eine ganz besondere und sehr starke Weise verkörpert wird. Verkörpert eigentlich in dem Sinne, dass immer wieder deutlich wird, wie notwendig es ist, wie unerlässlich es ist, sich selber gegenüber oder der eigenen Erkenntnis, dem eigenen Verständnis gegenüber, so radikal und so kritisch zu sein, wie es nur möglich ist. Und dennoch immer wieder auch nach außen zu gehen, nach außen zu vermitteln, weiterzugeben, sich daran zu erinnern und es in der Praxis zu verwirklichen, das nicht nur für sich selber zu tun. Xuanzang war sichtlich jemand, der ja auch gelitten hat daran, der es als sehr, sehr schmerzlich erlebte, Dinge nicht zu verstehen. das hat ihn nicht daran gehindert, auch schon frühzeitig dennoch weiterzugeben, zu lehren. Aber mit diesem Wissen, das ist das eigene Wissen, dass die eigene Erkenntnis unvollkommen sei. Und mit dem Wissen oder auch mit dem Vorsatz, die eigene Erkenntnis so weit zu treiben, so immer wieder in Frage zu stellen, dass er schließlich Antworten finden konnte. Wie immer diese Antworten ausgesehen haben. Ich denke, ja, für mich ist vieles an diesem Mann bewundernswert. Und man könnte sicherlich eine Menge von Eigenschaften noch aufzählen. Vielleicht ist es gelungen, ein wenig in dieser Reise von seiner Reise deutlich werden zu lassen. Und ich möchte wirklich nochmal empfehlen, dieses Buch, es liest sich fantastisch. Es ist einfach für diejenigen, die mehr über Sjönsson erfahren wollen, ein sehr, sehr schönes Buch. Mit vielen Geschichten, Spannung und allen möglichen Sachen.